Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des WeCommerce Podcast. Heute haben wir uns einen Gast eingeladen, der mit seinem E-Commerce-Unternehmen ein eher unkonventionelles Geschäftsmodell verfolgt, den lieben Christian Schuster. Christian ist CEO von Mit Ecken und Kanten, des ersten, ich zitiere, Unperfekt-Shops Deutschlands. Mit Ecken und Kanten ist ein Shopmodell, bei dem B- und C-Ware von passenden Brands eingekauft und über den Shop wieder verkauft wird. Kurz gesagt gibt Christian also Produkten, die es aufgrund von kleineren Mängeln oder unglücklicher Bestandsplanung nicht in den traditionellen Handel geschafft haben, die Chance, doch noch gekauft zu werden. Der Shop bietet ein vielseitiges Fashion-, Beauty- und Lifestyle-Sortiment. Es gibt alles von Socken und Unterwäsche über Rucksäcke und Accessoires bis hin zur Kosmetik. Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Mit Ecken und Kanten natürlich eine große Rolle, weshalb wir mit Christian nicht nur über seinen Shop sprechen, sondern auch darüber, wie er andere nachhaltige E-Commerce-Modelle im Markt sieht. Außerdem gibt er uns spannende Insights zur komplexen Logistik hinter Mit Ecken und Kanten, seinen präferierten Marketingkanälen und der philosophischen Frage, wie auch traditionelle Shops nachhaltiger werden können. Ich glaube, damit habe ich genug vorweg gesagt und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast. Hallo Chris, guten Morgen. Schön, dass du heute mit uns sprichst.
Hallo.
Das geht schon mal gut los. Lockere Begrüßung. Wie geht's?
Ihr wolltet es auch unter Freunden haben. Ihr wolltet es auch unter Freunden haben.
So ist es. Wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut. Es war früh heute Morgen, aber es war ein bisschen schnell und hektisch, weil ich dann noch mein T-Shirt gebügelt habe.
Extra für uns.
Abgesehen von diesem morgendlichen Stress geht's mir sehr gut.
Das ist schön. Du bist ja auch gerade in Portugal. Da beneiden wir dich ein bisschen drum, wenn ich so aus dem Fenster gucke. Bei uns hat 6 Grad und Regen. Aber freut mich natürlich, wenn du deine Batterien ein bisschen aufladen kannst. Du hast ja auch einen sehr anstrengenden Lifestyle hinter deinem Online-Shop mit Ecken und Kanten und musst ja schauen, dass du alle Zügel in der Hand behältst. Und darum soll es heute auch gehen, um deinen Shop. Und ich würde sagen, bevor wir irgendwo tiefer einsteigen, fangen wir einfach mal mit der Basic-Frage an. Wie funktioniert denn das Modell hinter mit Ecken und Kanten?
Also mit Ecken und Kanten ist eigentlich im einfachen Sinne, wir kaufen Ware und wir verkaufen Ware. Also das liegt im Ganzen zugrunde. Viel komplexer ist es nicht. Ich glaube, was es halt einfach komplex ist, mit was wir halt eben handeln. Ne? Also wir nehmen Produkte von, sagen wir mal, nachhaltigen Brands. Ich sage aber viel lieber immer von Brands, die versuchen es alle ein bisschen besser zu machen. Also Brands, die nicht sich einfach machen, billig irgendwo einkaufen, ohne zu wissen, woher es kommt und dann möglichst schnell ballern, sondern die halt sagen, hey, welche Materialien werden verwendet? Sind die recycelt? Sind die upcycled? Wie sehen die ProduzentInnen aus? Wie sehen die Arbeitsbedingungen vor Ort aus? Also die wirklich versuchen zu sagen, hey, wie können wir es ein bisschen besser machen? Und von denen kaufen wir quasi unperfekte Ware, das heißt Ware, die kleine Makel hat, die aus Retouren sind, die aber auch vielleicht kurzes MHD haben, insbesondere bei Naturkosmetik. Aber auch zum Beispiel, wenn Brands den Betrieb einstellen. Und das passiert gerade eben schon relativ viel. Also Marken, die einfach aufhören, aus verschiedensten Gründen, muss man aber auch sagen. Also die einfach sagen, hey, mein Leben hat sich verändert und ich habe hier aber noch einen Reststock an Ware, die aber einwandfrei ist. Aber wir hören einfach auf und könnt ihr das übernehmen? Das heißt, diese Ware kaufen wir und geben all diesen halt eine zweite Chance und verkaufen die dann über unseren eigenen Online-Shop auf mitecken-und-kanten.com an unsere, ich glaube aktuell über 70.000 Kundinnen.
Wow, also erstmal auch einen guten Morgen von meiner Seite, Chris. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und ich kannte euer Modell, muss ich ehrlich gestehen, ja nicht. Christina hat mich auf euch aufmerksam gemacht und ich fand es super spannend. Ich habe es auch mit meiner Frau gestern erstmal so ein bisschen gebrowst in eurem Online-Shop und geschaut, welche Marken ihr führt. Und wir haben dann gleich eine Marke entdeckt, wo wir gedacht haben, oh cool, die suchen wir ja aktuell, da wollten wir gerade was kaufen. Es geht um Duftöle. Und du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass du mit vielen Marken zusammenarbeitest, die das besser machen wollen und manche hören auf, manche, genau, also aus verschiedensten Gründen bieten die ihre Produkte euch an und ihr kauft sie von denen. Aber wie funktioniert das genau? Wie kommt ihr denn genau an die Produkte? Kuratiert ihr die oder wie sourced ihr die genau?
Also es ist so ein bisschen natürlich ein Mix aus allem. Ich sag mal so, das Fundament ist, dass wir so entlang von drei Kategorien immer arbeiten, die aber auch, sagen wir mal, sehr weit gefächert sind. Natürlich das erste Teil ist so Fair Fashion, also alles, was natürlich um faire Mode geht. Da ist alles natürlich dabei, von Accessoires über T-Shirts, Sweater, Hosen, Schuhe. Dann haben wir sozusagen das Thema Wohnen und Leben oder wir haben Lifestyle, Home and Living, wie auch immer man das nennen möchte. Da ist dann für vieles drinnen, wie zum Beispiel, vielleicht der eine oder andere kennt, Shakti-Matten, Yoga-Accessoires, Equipment haben wir dort. Klar, auch ganz viele Rucksäcke haben wir dort, aber auch für zu Hause Kerzen, Kerzenständer, also so verschiedenste Produkte, die da reinfallen. Und das dritte ist dann Naturkosmetik. Das ist dann halt eben, insbesondere wenn man jetzt mal so schaut, La Vera, Veleda kennen vielleicht viele diese Marken, die natürlich auch immer wieder Produkte haben mit kurzem MHD, ne? Oder auch kleinere Labels wie Marie und Anne, die dann auch, auch Ware haben, die vielleicht im Produktionsprozess mal irgendwie schiefgegangen ist oder die eben auch ein MHD haben, die kommen dann halt eben zu uns. Und es ist so ein Mix, würde ich sagen. Also erstmal ist es uns wichtig, dass es halt lang der Kategorien ist. Wir hatten früher Food auch. Also bei uns gab es dann eben Kakao, Schokoriegel, aber auch Erdnüsse und Peanut Butter und solche Sachen. Das habe ich aber halt aus dem Sortiment genommen, weil einfach der Fit zu all dem, was wir machen, nicht so gepasst hat. Weil ich kaufe jetzt quasi mir keine Jeans und kaufe dann noch Schokoriegel und so. Und zum anderen ist es natürlich auch vom Handling, muss ich sagen, aufwendig. Dann noch irgendwie Food, weil im Sommer brauchst du keine Schokolade verschicken. Dann hast du auch noch ein bisschen sehr viel mehr also Auflagen im eigenen Lager, wie du das alles gut sauber hältst. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, das rauszunehmen. Genau, und in dem Zuge ist es so, wir schreiben proaktiv Brands an, aber ich muss ehrlich sagen, 90% der Brands kommen auf uns zu. Wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen, die sagen, hey, wir haben euer Modell gesehen, wir hätten da Produkte, hättet ihr Interesse, lasst uns mal sprechen. Also wir bekommen sehr viel mehr Ware angeboten, als wir verkaufen und ankaufen können, einfach gerade eben auch.
Okay, verstanden. Und ja, du, wie schon erwähnt, du meinst ja, du arbeitest dann eben mit Brands zusammen, wie La Vera, Veleda, die eben es besser machen wollen. Und im Endeffekt, wie kommuniziert ihr denn dann von eurer Seite die Nachhaltigkeitsbemühungen, auch eure Nachhaltigkeitsbemühungen gegenüber euren Kunden?
Meinst du jetzt aber unsere oder die der Brands?
Also eure im ersten Schritt, aber ich denke mal, eure Brands werden dann ja wahrscheinlich auch mit kommuniziert. Also ich würde sagen, im ersten Schritt eure Nachhaltigkeitsbemühungen, aber auch eben dann vielleicht stellvertretend für eure Brands im zweiten Schritt.
Und noch eine Frage, meinst du inhaltlich oder über welche Kanäle das kommuniziert wird?
Ich meine, über welche Kanäle und wie. Also beides eigentlich.
Alles klar. Dann ist es letztendlich so, viel ist natürlich unser Shop und unsere Website ist so das Wichtigste. Zum einen sprechen da schon, auch wie du sagst, die Brands dafür. Bei jeder, wenn du auf die Produktseite gehst, dann siehst du bei jedem Produkt, wer steckt dahinter. Da geben wir Kontext zu der Brand. Ja, wer ist das? Auch wenn die zum Beispiel, von wem wurde die vielleicht gegründet? Wo produzieren die? Also, dass sie so ein bisschen einen Sneak Peek bekommen, wer diese Brand ist, weil viele der Brands kennt man halt eben auch nicht. Weil auch ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich zu Mit Ecken und Kanten kam, war es so, dass ich viele der Brands auch nicht kannte, weil ich sowieso ohnehin, sagen wir mal, relativ wenig kaufe und irgendwie auch nicht so der bewusste Einkäufer war, muss ich auch ehrlich sagen. Früher bin ich immer zu Kos, weil ich wusste, das T-Shirt passt mir, da gehe ich rein, passt, ziehe ich drüber, kann wieder gehen in M. Perfekt. Hosen M, passen sauber, gehe ich raus, ciao. So, das war sozusagen mein Einkaufsverhalten. Und durch Mit Ecken und Kanten, muss ich ehrlich sagen, hat sich halt auch mein Blick verändert, weil ich eben diese Marken kennengelernt habe, weil ich die Menschen kennengelernt habe, weil ich mit ihnen jetzt im Austausch bin. Das heißt, das ist so das eine. Das zweite ist natürlich, wir machen transparent bei jedem der Produkte, was der Makel ist. Also was ist wirklich das Unperfekte an diesem Produkt? Weil das ist ja wirklich auch das, dass die Kundinnen, und dann sind wir beim Thema Expectation Management, halt irgendwie sehen oder wissen, auf was sie sich da einlassen. Also auch bei größeren Maklern, dass wir Bilder mit hinzufügen, dass die Kundinnen sehen, was das ist. Aber eben auch beschreiben, was der Makel einfach ist. Also Expectation Management, aber eben auch wieder Transparenz. Ich glaube, das ist vielleicht auch am Ende des Tages, weil jetzt hier das Ganze, die Folge unter dem Stern Nachhaltigkeit steht. Ich glaube, Transparenz am Ende ist es halt einfach. Das ist so, dass Kundinnen sich gute Entscheidungen, dass Kunden gute Entscheidungen treffen können einfach und das Gefühl haben, ich weiß alles, was ich jetzt habe, ich weiß Preis, ich weiß, was es ist, ich weiß, woher es kommt, und dann kann ich bessere Entscheidungen treffen. Und auch da wieder die Brands, mit denen wir arbeiten, die sind nicht alle perfekt. Und das sagen wir auch immer wieder, wir sind auch nicht die Nachhaltigkeitsjünglinge auf dieser Erde und werden allen denen das jetzt sagen, wie es funktioniert, weil das wissen wir auch nicht. Wir schauen halt einfach bei den Brands, hey, was macht ihr, wie tut ihr es? Und dann sagen wir, hey, das passt zu uns und das passt für unsere Kundinnen, dann können wir dahinter stehen und dann können wir es verkaufen. Und dann wird eben kommuniziert viel über die Webseite. Unser Instagram-Kanal ist relativ groß, da kommunizieren wir viel darüber. Und jetzt auch mehr über einen Podcast wie bei euch.
Sehr schön. Ja, wir haben ja letzte Woche erst, Christine und ich, im Podcast darüber gesprochen. Also wir läuten ja so ein bisschen mit dieser Folge heute unseren Nachhaltigkeitsmonat ein und haben eben letzte Woche schon über die EU Vision 2030 gesprochen. Und da ist eben auch, also die gegen Fast Fashion sich so ein bisschen gerichtet hat und da zum Beispiel auch mehr Transparenz entlang der Lieferketten fordert und auch in Sache von Nachhaltigkeitslabels da mehr Transparenz schaffen will. Und ich denke auch eben Transparenz ist super wichtig, dass eben auch Konsumenten am Ende wirklich auch empowered werden, für sich nachhaltige Entscheidungen zu treffen und Produktentscheidungen zu treffen. Und lass uns nochmal auf die Brands zu sprechen kommen, die ihr listet. Habt ihr da bestimmte Kriterien, dass sie bei euch gelistet werden dürfen? Gibt es da irgendwelche Standards, die sie erfüllen müssen?
Also was wir machen, und da ein Kudos gebe ich mal an Mimi von Avocado Store, die Geschäftsführerin dort, weil die machen einfach schon was seit Tag 1, was ich wirklich bemerkenswert finde. Dort ist es ja so, dass quasi die Brands, wenn sie sagen, sie möchten bei Avocado Store sich listen lassen, dass sie dann eben quasi ein Statement abgeben. Also genau mal nach verschiedenen Kriterien halt angeben, hey, wie stellt ihr sicher, dass das jetzt nachhaltiger ist als das, was es schon am Markt gibt? Und ganz ehrlich, das haben wir halt immer nur auf unsere eigene Art und Weise halt angepasst, weil das ist genau das. Wir schicken den Brands quasi eine Typeform vorab, in der sie halt einfach mal feststellen oder mal runterschreiben, hey, und es sind entlang von vier Sachen. Wie stellt ihr sicher, dass das Produkt, was ihr vertreibt, quasi eine nachhaltigere Alternative zum Durchschnittsprodukt im Markt ist? Ne? Also was macht das jetzt anders? Was macht das besser? Und dann eben, okay, wie stellt ihr sicher, dass die Materialien, die verwendet werden, recycelt sind, upcycled sind, dass Biomaterialien verwendet werden? Dann, wie stellt ihr sicher, dass die Arbeitsbedingungen fair sind? Wo wird produziert? Fahrt ihr dorthin? Wie könnt ihr das sicherstellen? Und das vierte eigentlich in den Dreiklang ist dann, was macht ihr darüber hinaus noch? Weil es ist ja nicht nur, okay, wir verdienen Geld, sondern wir engagieren uns noch für zusätzliche Aktionen. Wir spenden einen Teil. Wir wollen auch auf ein gewisses Thema aufmerksam machen. Das ist so ein weiterer Aspekt. Und dann kommt der letzte Aspekt, der bei uns noch wichtig ist. Und warum seid ihr unperfekt eigentlich? Weil das ist eigentlich auch so eine der Missionen, die insbesondere für mich so im Vordergrund stehen ist. Alter Schwede, wir alle versuchen ja so verdammt gut zu sein und geben so alle hart unser Bestes. Die Brands müssen einen riesigen Aufwand betreiben, dass die Produkte wunderschön in Szene gesetzt werden, perfekt fotografiert werden, die Influencer dastehen, perfekt, alles geil, alles mega. Aber hey, lass uns diesen Real Talk machen. So was klappt bei euch halt einfach auch nicht. Und was ist auch bei euren Nachhaltigkeitsanstrengungen noch nicht so weit? Wo beißt ihr euch die Zähne aus, weil es einfach zu hart ist, weil es zu viel Aufwand ist, weil es, keine Ahnung, 10-mal höhere Kosten bedeuten würde und ihr sozusagen damit eigentlich überhaupt gar kein Produkt auf den Markt bringen könntet, weil niemand es kaufen würde und solche Themen. Dass einfach die Kundinnen, dass einfach mal die Brands halt sagen, hey, was läuft bei uns halt nicht? Weil das ist für mich so das Mindset, was hinter mit Ecken und Kanten steht. Wie es ja schon sagt, mit Ecken und Kanten. Wir alle haben Ecken und Kanten, Also lasst uns halt auch mal darüber sprechen. Und dann eben unseren Kundinnen auch so dafür irgendwie Einblicke zu geben, hey, da ist einfach halt auch nicht alles perfekt, aber wir arbeiten halt stetig daran und versuchen es besser zu machen.
Ich finde das eine sehr, sehr schöne Philosophie. Ich glaube, das spricht auch viele an. Ich habe oft das Gefühl, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, dass selbst wenn man sich anstrengt, dann kommt halt jemand, der macht es noch besser. Das heißt, also ich sehe es so, wenn jetzt jemand 7 Tage die Woche Fleisch gegessen hat und sagt, ich esse jetzt nur noch an 3 Tagen die Woche Fleisch, dann ist das ja schon eine Verbesserung in die richtige Richtung aus nachhaltigen Aspekten oder vielleicht ethisch-moralischen, who knows, warum man kein Fleisch isst oder weniger Fleisch essen möchte. Und es kommt immer jemand um die Ecke, der dann sagt, das ist nicht genug. Dann sagst du, okay, ich esse gar kein Fleisch mehr, keine tierischen Produkte. Und dann kommt, ja, aber du trägst Lederschuhe. Und anstatt sich so drauf zu fokussieren, okay, was könnte man denn noch perfekter machen oder noch besser machen zum vollkommen sein, einfach mal sagen, gut, ich bestelle vielleicht eine Jeans bei Zara, aber die nächste bestelle ich dann bei mit Ecken und Kanten so. Und da fühle ich mich nicht gejudged und da fühle ich mich aufgehoben und da fühle ich mich irgendwie belohnt dafür, dass ich einen Schritt in die richtige Richtung mache. Finde ich sehr, sehr schön.
Aber ich finde es ganz wichtig, dass du das sagst, weil ganz ehrlich, das ist so, und wahrscheinlich mache ich das auch, was ich mache, weil ja, dieses gejudged werde, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist besser. Und das ist, glaube ich, so eins der schlimmsten Sachen, was wir Menschen uns gegenseitig antun. Dass wir immer sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ich meine, ihr habt euch ja viel dann über, wenn ich jetzt zum Beispiel, sprechen wir nicht drüber, Temu, Shein sprechen, so, was machen die besser, was machen sie wieder schlechter und so weiter. Und das ist so gefährlich, weil wir dadurch von individuellen Wegen halt abkommen, dass jeder seinen eigenen Weg irgendwie experimentiert und auch sein Vertrauen zu sich selber hat, also versuchen mal Sachen auszuprobieren, die am Ende auch einfach scheiße werden können, weil wir dann so Angst davor haben, am Ende sagt uns jemand, das war scheiße und das war schlecht. Und das ist irgendwie so schade, weil ich glaube, da ganz viele, viele Ideen und Potenziale einfach verloren gehen. Und deswegen so, ey, du tust einfach da so gut du kannst und dann lernst du wieder von jemand anderem, weil er vielleicht was Neues dir erzählt hat, mega gut. Und das ist irgendwie schön, dass wir uns da gegenseitig vielleicht eher unterstützen und inspirieren. Das fände ich halt viel, viel besser. Und eben einfach sagen, okay, was mache ich halt noch nicht, weil ich es mir auch nicht leisten kann. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Sachen, die bei uns sind, ja, sie sind bei uns günstiger, das muss man auch sagen, aber sie sind halt einfach auch teurer als jetzt eben, wenn ich zu Zara gehe und H&M gehe. Und das ist natürlich auch gerade das Thema. Nachhaltiges Kinderlabel, Freunde von mir, haben Styles gemacht. So viel Herzblut, die da reingehen. Aber sie sagen halt einfach, ganz ehrlich, ein halbes Jahr später hat Zara in der Kids-Abteilung die ganzen Sachen 1:1 da hängen. Und dann kaufen die Leute halt einfach da, weil es halt einfach anstatt, keine Ahnung, die Jeans nicht 69,90 für ein Kind kostet, sondern halt eben 19,90. I mean, it's a thing, das muss man erstmal kaufen, das muss man erstmal bezahlen können. Und das ist halt der Preis, den man leider bezahlen muss, dass halt eben lokal produziert wird, dass auf die Materialien geachtet werden, dass nicht aber Milliarden von Stückzahlen produziert werden können und all das. Und das ist halt leider dieses Spannungsfeld, in dem wir uns halt irgendwie bewegen. Und unsere Aufgabe ist halt irgendwie, wie kann man dieses Spannungsfeld irgendwie kleiner machen, dass wir mehr und mehr Menschen irgendwie damit erreichen können.
Voll. Und ich finde, ein richtiger Step wurde die letzten Jahre schon gemacht und das war auch dieses ganze Thema nachhaltige Fashion, nachhaltige Kosmetik so ein bisschen aus der, ich sag jetzt mal, Hippie-Ecke zu holen. Also ich finde zum Beispiel auch cool, dass du bist ja nicht nur CEO, du bist ja quasi auch Ambassador von deinem Online-Shop und wenn man dich kennenlernt, dann würde man auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht denken, okay, der operiert hier einen nachhaltigen Online-Shop mit Unperfekt-Produkten, weil ich würde jetzt mal sagen, du bist der Durchschnittsbürger, so, also du läufst jetzt nicht in riesigen Ballon-Leinenhosen rum mit der Reggae-Mütze und weiß ich nicht, arbeitest nicht und sagst die ganze Zeit Hakuna Matata und die Leute müssen nachhaltiger werden. Es war also dieses Stigma, dumm gesagt, bis vor ein paar Jahren, dass alles, was nachhaltig ist, nachhaltige Mode automatisch irgendwie hässlich ist und man will damit nicht assoziiert werden und dann kommt man irgendwie in so eine Hippie-Schiene. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns davon ein bisschen weg. Zum einen so Brands wie Armed Angels zum Beispiel, die haben das jetzt irgendwie cool gemacht, dass halt auch junge Leute, auch Business-Leute solche Produkte eben kaufen und da finde ich es auch so ein Shop ein Weg in die richtige Richtung, weil es eben kein Hippie-Shop ist, wo es nach Räucherstäbchen riecht, sondern es ist ein cooler, trendy Online-Shop am Zahn der Zeit, der halt auch alle anspricht, auch die, die jetzt, wo Nachhaltigkeit jetzt vielleicht nicht number one priority im Leben ist, aber trotzdem irgendwo angesiedelt, so auf Stelle 5 oder 6, so, ein bisschen nachhaltiger könnte ich vielleicht schon werden. Und die da abzuholen, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr geilen Schritt. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen verquatscht, ne?
Cool, aber also, wenn ich da was sagen darf, ich glaube, das ist eher dieses Thema auch so ein bisschen das zu demystifizieren, weil ich glaube auch gerade wieder, ich meine, dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja, wir als Gesellschaft haben halt immer ein Talent, wir treiben immer eine Sau nach der anderen durch das Dorf. So, und dann ist es halt jetzt das Thema Nachhaltigkeit und dann kommen eben andere Themen und das ist halt so, und das ist dann muss das irgendwie gemacht werden. Aber gleichzeitig ist es halt so, dass ich glaube, es wichtig ist dahingehend, dass eben das Bewusstsein geschaffen wird und dass man eben Menschen überhaupt die Chance gibt, mal da in Kontakt zu kommen, die eben nicht in der, Yuppie-Bubble, in der ich, sage ich mal, ich mich jetzt auch bewege, weil ganz ehrlich, ich bin studiert, ich war dann bei Konzernen, ich habe bin Unternehmer, ich bin schon eher so, ich hocke in Portugal jetzt, ich bin ja so voll Yuppie, ja? Aber das ist meine Realität und das ist nicht die Realität von vielen anderen Menschen. Und wir haben es gemerkt, wir haben halt einen Pop-Up-Store in der Stadt gemacht, in Nürnberg, letztes Jahr einen Monat. Und es war, also ich war dann einen Monat, letztendlich war ich im Laden gestanden mit Sarah, meiner Frau, zusammen. Und wir haben diesen Laden gemacht. Und zu sehen, was für Menschen kommen, die einfach vorbeigelaufen sind, reinlaufen, fassen ein Teil an, finden es mega nice, kaufen es. An der Kasse erzähle ich ihnen, was wir eigentlich machen. Und die so, wow, habe ich noch nie gehört. Und was ist das jetzt? Und wie das ist nachhaltig? Einfach überhaupt das gar nicht so bisher auf dem Schirm für sie hatten. Aber durch das Erlebnis, weil sie dein Produkt Qualität kaufen und dann noch wissen, krass, das ist von der und der Brand und die machen, was machen die? Die produzieren hier in Deutschland? Oh wow, muss ich mir gleich mal googeln. Und das sehen wir auch in vielen Rezensionen, dass Leute schreiben, wow, ich habe neue Marken kennengelernt. Also genau diese Zugänglichkeit schaffen und diese Hemmschwelle irgendwie da zu nehmen, dass es eben in dieser Bubble ist, dass es irgendwie... Ja, eine schöne Aufgabe irgendwie und das finde ich auch, was ich versuche, so mehr und mehr irgendwie, ja, möglich zu machen.
Sehr cool. Wir unterstützen dich da auf jeden Fall auf dem Weg. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zu den weniger philosophischen und Visionsthemen zurück zur harten Realität. Und zwar geht es jetzt ums Thema Logistik. Ein harter Cut, mir fällt kein guter Übergang ein. Und zwar für die Hörer vielleicht als Hintergrund, Chris und ich haben uns kennengelernt, war das letztes oder vorletztes Jahr, als ich noch bei meiner alten Logistikfirma war, weil Christian auf der Suche war nach einem neuen Fulfiller, einem 3PL, der die Logistik für mit Ecken und Kanten abwickelt, weil es da einige Probleme gab. Mittlerweile habt ihr euch ja dazu entschieden, wieder zurück zur Inhouse-Logistik zu gehen. Kannst du mir die Gründe dafür nennen und vielleicht auch ein bisschen Einblicke geben, wie die Logistikprozesse jetzt funktionieren? Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch mit einigen Herausforderungen bei euch verbunden ist.
Yes. Also als ich mit Ecken und Kanten 2022 übernommen habe, hatten wir schon das eigene Lager. Dann kam ich und war so, ach ja, das kann man doch irgendwie anders machen. Vergeben das extern. Vor allem im Hintergrund von mir ist, ich habe vorher noch nie im E-Commerce gearbeitet. Ich habe keine Ahnung von Logistik gehabt. Also so richtig schön großspurig. Ich verändere alles, weil ich glaube, es ist besser so. Dann so getan. Wir haben quasi einen Partner. Auch auf Empfehlung sind wir dann umgezogen. Aber ich habe halt einfach unterschätzt, was es bedeutet, mit Ecken und Kanten zu machen und mit B-Ware zu handeln. Ein so sich schnell veränderndes Sortiment von, man würde auch sagen, klassisch Postenware. Posten, die kommen und kommen aber nie wieder, weil eben vielleicht die Brand nicht mehr weitermacht oder sowas. Und dieses Schnelldrehende, du hast wenig Wiederholungen, es ist jedes Mal was anderes, einfach wie viel Aufwand es ist. Und das haben wir gemerkt, weil unser Logistikpartner es halt einfach mit unglaublich viel Aufwand betreiben musste und dann eigentlich auch nicht in der Geschwindigkeit schaffen konnte, wie wir das eben benötigt haben. Und deswegen war ich dann unterwegs und habe gesagt, okay, jetzt muss ich mir überlegen, entweder ich gehe zu einem Superstar-Logistiker, weil ich habe mir letztendlich einen Berater geholt, Wolfram Latscher heißt er, der mich begleitet für 2 Monate in diesem Projekt. Er hat gesagt, hey, wir machen eine Ausschreibung, wir schauen uns alles an, wir schauen da vor Ort an, wir machen eine datenbasierte Ausschreibung, das ist vielleicht auch der Unterschied, vorher war das etwas so mehr auf Gefühl und Empfehlung, und sagen, hey, können die das und das leisten? genauso mit den Cut-Off-Times, wie wir es brauchen, damit wir das liefern können, oder selber machen. Und dann haben wir das gemacht, haben eben, da kam dann unser Kontakt zustande, Christina, haben geschaut, wer kann Angebot abgeben, haben Angebote eingesammelt, haben uns das vor Ort angeschaut und haben einfach gemerkt, das, was wir machen, ist einfach sehr speziell. Und die Logistiker sagen alle, sie können es machen. Und vielleicht die Vertriebler insbesondere dieser Brand sagen, sie können das alles schaffen. Aber ich habe gemerkt, dass es dann am Ende immer von unserer Seite eine Person brauchen wird, die da in ganz engem Austausch mit dem Logistiker sein wird, der einfach immer sagt, hey, hier ist eine neue Brand, das ist der Makel so und so. Und es ist einfach so viel Aufwand. Und ich habe es einfach auf den Zahlen gesehen, so, es macht preislich keinen Unterschied, ob es jetzt jemand anders macht. Ich glaube, dass und am Ende wir den Vorteil haben, wenn wir die Ware bei uns haben, weil wir die Ware anschauen können. Wir kennen die Labels, wir kennen unsere Kundinnen. Wir können sehr viel genauer einschätzen, ist das noch ein Makel, der geht oder nicht. Wir haben sowas, eine Kategorie, die heißt Last Chance. Da gehen Produkte mit größeren Makeln rein, weil wir schmeißen wirklich, wirklich, versuchen wir nie irgendetwas wegzuschmeißen. Selbst kaputte Teile, die verkaufen wir dann so günstig oder alte Kalender aus 21 verschenken wir an Kundinnen, die ihn gerne haben möchten, weil sie damit noch was machen möchten. Und dann haben wir gesagt, okay, ich gehe den Schritt wieder zu einem eigenen Lager, weil wir einfach viel näher an diesen Produkten dran sind und einfach das sehr viel besser einschätzen können. Und das war am Ende dann auch für mich der Call, zu sagen, wir machen es wieder selber. Genau.
Ich muss auch sagen, im Nachhinein war ich ganz froh, dass ihr dann bei uns aus dem Prozess raus wart. Ich hätte dich natürlich sehr gerne als Kunden gewonnen, aber aufgrund der Komplexität der Anfrage, sage ich jetzt mal, war es, glaube ich, eine Win-Win-Situation, dass ihr euch am Ende dann doch wieder für In-House entschieden habt. Ich hatte das, glaube ich, auch in einem unserer ersten Gespräche, war das auch eine Frage von mir, also warum macht ihr es nicht einfach In-House? Und letztlich hat es ja wieder dahin geführt. Und es freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass ihr das auch überlebt habt. Du hattest ja letztens auf LinkedIn auch mal einen längeren Post darüber geschrieben, dass es eben fast das Genick gebrochen hätte oder hätte können. Und gerade jetzt in den letzten 2 Jahren ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man sich von, sag mal, gravierenden Operations-Fehlern auf gut Deutsch wieder so erholt, dass man jetzt so dasteht, wie ihr wieder dasteht. Und freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier noch als CEO sitzt und nicht als Ex-CEO, der damals einen Online-Shop hatte.
Auf jeden Fall. Nein, es ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, das ist genau das. Ich war wirklich blauäugig. Am Anfang dachte ich, naja, gut, jeder Lauch macht irgendeinen Amazon-FBA-Shop, dann wird halt das E-Commerce, werde ich schon irgendwie verstehen. Aber es ist, wie du auch gerade den Bogen so schön zu Operational Excellence irgendwie, es ist halt einfach das. Und es ist all wieder das, was behind the scenes passiert. Und das ist einfach Prozesse, Strukturen, das ist Execution at its best. Ja. Und einfach bei den großen Stückzahlen immer wiederholbar, es ist einfach krass. Da sind im Lager sogar immer die, weißt du, da ist nicht mal schnell, wir haben 1000 Quadratmeter, ja, ich laufe mal schnell dahinter und hol was. Ja, okay, das dauert dann ungefähr eine Minute, weil die Halle so groß ist und du musst dir gut überlegen, ob der Weg Sinn macht. Solche Kleinigkeiten und Details, die ich vorher nie auf dem Schirm hatte, das ist wirklich krass. Ja, und das in allen Bereichen, wie Marketing auch und ja, also jetzt, es ist schon eine Kunst auch, finde ich.
Wie handhabt ihr Retouren? Also ist das, also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert bei B- und C-Ware. Kann man da Retouren ausschließen überhaupt oder nehmt ihr Retouren ganz normal an, wie jeder andere Online-Shop auch?
Ja, also wir nehmen Retouren ganz normal an. Also erstmal vorab, die kosten schon immer was bei uns. Also die Kunden bezahlen für ihre Retouren genau, die können die ganz normal anmelden und sagen, hey, ich habe eine Retoure und kann es halt auf eigene Kosten zurückschicken. Ja, das können sie machen. Natürlich gibt es aber halt dann auch Themen, wo dann vielleicht Produkte kaputt gegangen sind. Aber da muss ich auch sagen, unsere Kunden sind schon ziemlich, die machen es nicht so einfach, wieder irgendwas schon mal schnell zurückzuschicken oder so. Sondern, und die wird auch meistens nicht wegen den Makeln zurückgeschickt, sondern weil zu groß, zu klein, gerade bei Fashion, oder weil es halt eben vielleicht nicht ganz dem Geschmack irgendwie ist. Also der Grund hat größere Makel als gedacht oder sowas, weil die Kundinnen können bei uns auswählen, den gibt es eigentlich nie.
Ah, okay,
krass. Also dass die Kunden deswegen unzufrieden sind und sagen, das ist totaler Scheiß, das kommt wirklich absolut selten. Sondern die Kommentare sind ja eher sehr viel mehr so, wow, die Makel sind jetzt wirklich klein oder ist wirklich überschaubar. Also ich habe da lange gesucht, um den Fehler zu finden und so. Und deswegen handhaben wir das ganz normal. Wir schließen jetzt das nicht aus. Wir haben das im Pop-Up-Store gemacht, weil da ist ja schwierig. Wir sind bloß einen Monat da. Das dann wieder zurückzugeben, wäre einfach unverhältnismäßig. Aber sonst können die Kunden und Kundinnen die Produkte ganz normal zurückgeben, wenn sie einfach nicht zufrieden sind. Weil wir da auch sagen, und das ist vielleicht auch nochmal, was ist so die Benchmark für uns, dass Produkte zu uns kommen, sie müssen immer ihren Zweck erfüllen. Und das ist eigentlich so die Maßgabe. Weil wenn sie das nicht mehr können, wenn ich jetzt einen Rucksack habe, wo quasi beide Träger irgendwie abgerissen sind, dann ist halt auch kein Rucksack mehr. Also dann kann ich auch den nur noch so irgendwie als, keine Ahnung was, als Tasche, als Halterung irgendwie nehmen. Das macht dann halt auch keinen Sinn. Weil dann sind Kunden dann ja auch einfach enttäuscht. Dann kann ich sagen, noch so viel, das ist unperfekt und so. Aber es hilft mir halt nicht, die Aufgabe, das Produkt zu erfüllen. Das soll mich die Sache reintun und ich möchte es gerne wie einen Rucksack tragen. Was wir aber dann schon machen, ist, wenn jetzt zum Beispiel so ein Träger leicht angerissen ist, dann machen wir sowas in die Last Chance, machen ein Bild, verkaufen das noch viel, viel günstiger, weil unsere Kunden, und das ist so krass, sie reparieren sogar die Sachen. Wenn ihr mal dann in die Rezensionen reinschreibt oder sagen, hey, hier ist ein kaputt gegangen. Also wir machen es ja sogar so weit, hey, ich habe den Rucksack ein Jahr, der ist hier kaputt oder ein Schuh. Ich würde es jetzt gerne mal zu einem Schuster bringen oder sowas. Und dann zahlen wir denen die Rechnung dafür, dass die quasi das reparieren lassen, bevor sie es halt auch irgendwie zurückschicken oder irgendwas. Und dann geben die uns die Rechnung und dann erstatten wir denen das. Weil wir halt sagen so, krass, ihr Kunden, macht euch so Gedanken, wie ihr die Langlebigkeit der Produkte machen kann. Müssen wir unterstützen einfach. So geil. Und es macht halt Spaß auch. Wisst ihr, das ist so geil, das muss ich ehrlich sagen, das macht so Spaß. Und das macht der Franzi aus unserem Support auch so Spaß, irgendwie da die Kundinnen zu unterstützen und irgendwie Lösungen zu finden, die einfach Sinn machen. Klar ist es mehr Aufwand. Klar ist es nicht skalierbar auf 100 Trilliarden. I know. Aber es ist halt einfach das Richtige. So muss man es vielleicht dann auch sagen.
Geil. Ja, finde ich mega cool. Also gerade den Aspekt, dass ihr sagt, dass ihr auch unterstützt, dass Kundinnen eben Reparaturen dann selber in die Hand nehmen oder dann eben zu einem Reparaturservice geben, ist ja auch total in line mit eurer Philosophie. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, weil wenn, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn ich jetzt in eurem normalen Online-Shop bin, nicht in der Last Chance Section, dann steht ja nur in Worten da, was der Makel ist oder warum dieses Produkt in dem Shop ist. Und ich hatte mir so, bevor ich noch tiefer recherchiert habe, so überlegt, so, wenn man da jetzt schreibt, so irgendwie kleinerer Nahtfehler, dass dann die Retourenquote schon recht hoch ist, weil die Leute dann ein Bild im Kopf haben, ah, da ist vielleicht auf 1 Zentimeter die Naht schief und dann ist aber auf 5 Zentimetern und dann sind sie total enttäuscht. Deswegen fand ich es gerade sehr erleuchtend, als du meintest, dass das tatsächlich der am wenigsten genannte Retourengrund ist, dass die Makel dann doch anders sind als erwartet.
Also es ist so. Also ich würde jetzt schon erwarten, dass unsere Kundinnen das angeben, was tatsächlich der Retourengrund ist. Aber das kann ich euch ja sagen. Am Ende sind es immer wie immer, Fashion und weil es nicht passt nicht. Oder weil es irgendwie anders sind. Und Fashion sind die Sachen, die noch, sagen wir mal, auch häufig eben aus einer Geschäftsaufgabe oder alten Saison oder Überproduktion sind. Das heißt, die haben noch am wenigsten die krassen Makel. Ne? Also ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung, von verschiedenen Brands haben wir Sachen verkauft, weil eben die Farbe anders ist, als das Originalprodukt ist. Das ist einfach in der Produktion ganz anders rausgekommen, als sie rauskommen soll. Also ein komplett eigenes Produkt ist es. Und dann sagen die sich, was sollen wir jetzt damit machen, weil die Farbe sieht so ganz anders aus. Ja, egal, wir machen das Originalprodukt rein, dann machen wir ein Bild dazu, so sieht die Farbe jetzt aus. Und dann, alles verkauft, kam nie wieder irgendwas zurück halt. Geil. Also wirklich den Kundinnen kann man auch ein bisschen mehr Mündigkeit geben in Bezug auf Entscheidungen treffen und Eigenverantwortung. Und ich muss sagen, da sind unsere Kundinnen wirklich, crazy. Ich meine, die gehen so weiter, viele, die in Nürnberg waren, sagen so, also ich bestelle bei euch nicht, ihr seid aus Nürnberg, dann werde ich nicht beim Online-Shop bestellen, damit es raus zum DHL-Center und wieder reingeht. Jetzt haben wir quasi so Click-and-Collect angeboten. Ja, und jetzt kommen halt einfach, keine Ahnung, jeden Tag kommen echt einige Leute und holen ihre Pakete ab und geben ihre Touren.
Am Lager.
Weil sie sich immer Gedanken machen. Ja.
Ah, wie geil. Das habe ich noch nie gehört. Geil. Nice.
Oh, die kommen zum Lager, dann drücken sie die Klingel, dann geht das Tor auf und dann ist da eine Person. Jetzt kann man natürlich alles wieder hinterfragen. Ist es skalierbar? I know. Also es ist dann so, geht es. Aber am Ende ist es so, ich lasse mich immer leiden. So, was bringt halt unseren Kunden einen Nutzen und ist im Sinne unseres Gesamtkonzepts und das ist es halt. Wir werden auch wieder einen Store machen. Ich überlege auch immer, machen wir noch einen physischen, langfristigeren Laden, weil genau da ist es ja noch besser, weil du eben die Sachen mal anfassen kannst, bevor du sie kaufst. Also wir werden dieses Jahr April, Mai wieder 2 Monate den Pop-Up machen.
Ich würde ganz uneigennützig München empfehlen als Standort.
Voll. Also hätte ich große Lust dazu, das zu machen. Wir sind wieder in Nürnberg. Also das ist halt, weil es jetzt eben logistisch einfach ist. Aber ja, wir machen das auch im Lager, das stimmt.
Cool. Wir kommen auch gleich noch zu ein paar anderen nachhaltigeren Playern im Markt zu sprechen. Was ich ganz cool finde, ist ja eigentlich, dass ihr dieses Sustainable Fashion Thema ein bisschen zugänglicher macht, indem die Kunden weniger Risiko haben. Deswegen habe ich auch gerade bezüglich Retouren gefragt. Weil normalerweise, ich bin zum Beispiel treuer Vinted-Fan, ich kaufe viele Sachen bei Vinted, da hast du aber halt das Problem, du siehst halt ein Foto von einem Kleidungsstück, in den wenigsten Fällen trägt es die Person auch noch selber, dann denkst du dir, egal, fuck it, ich bestelle es jetzt trotzdem und dann kommt es an und dann passt dich und dann sitzt er halt da und dann kannst du halt nichts damit anfangen, weil du kannst es ja auch nicht zurückschicken. Das heißt, die einzige Chance, die du hast, ist es, wieder bei Vinted dann loszuwerden, was ja irgendwie auch ein Wahnsinn ist, wenn dann ein Piece irgendwie 5-mal durch Deutschland geschickt wird. Deswegen war es mir sehr wichtig, mal hinter die Kulissen zu gucken, ob ihr überhaupt Retouren annehmt und wenn ja, in welchem Umfang. Cool, dann will ich noch eine Frage stellen. Und zwar, du meintest vorher, ihr versucht auch überhaupt keine Ware zu vernichten und deswegen habt ihr quasi last chance, auch wenn irgendwie ein Stück so beschädigt ist, dass man es vielleicht reparieren muss oder man das jetzt nicht einfach, wenn es ankommt, direkt einsetzen kann. Aber was macht ihr mit Ware, die ihr wirklich auf gut Deutsch ums Verrecken nicht verkauft bekommt? Gibt's ja einfach.
Genau, also aber das ist wirklich die Ausnahme. Also Last Resort ist das Team, wir alle. Und es ist wirklich so ähnlich. Ja, es ist wirklich so. Das ist halt dann so, weil jetzt zum Beispiel wir hatten von Krut, die machen Elixiere aus Kräutern und echt wunderschöne Produkte. Und da ist quasi dann auf dem Versand zu uns so eine Kiste eigentlich komplett, also das ist Glasflaschen. Und die sind super viele, sind davon kaputt gegangen. Und selbst da haben wir halt dann natürlich die kaputten, da kann man nichts mehr mitmachen. Aber dann ist natürlich das Elixier ist dann über die ganzen anderen Flaschen gelaufen und so weiter. Aber was wir halt dann gemacht haben, ist wirklich zu sagen, okay, das schmeißen wir nicht weg, einfach die Kiste, gib ihm. Sondern halt dann zu sagen so, hey, aus dem Team oder Family and Friends oder sowas, was man halt da noch irgendwie denen irgendwie geben kann, bevor wir sowas halt auch vernichten. Das gleiche ist auch bei der MHD oder bei so Sticks. Also das MHD geben wir eh keine Acht. Also wir verkaufen auch noch die Sachen, wenn sie über dem MHD sind, bei Naturkosmetik. Aber manchmal ist es natürlich so, und dann sind wir wieder beim Zweck erfüllen, so ein Deo-Stick, der ist komplett abgebröselt. Also du verwendest den und da ist halt einfach so, der bröselt halt so dahin. Und dann ist es so schwierig, okay, kannst du den jetzt wirklich noch verwenden? Und wir testen das, wir probieren das. Und dann war es noch so, okay, man kann den wirklich noch verwenden, wenn man den nochmal wirklich richtig aufwärmt, so, ja. Und dann haben wir experimentiert und so weiter. Und dann haben wir den auch noch Kundinnen verschenkt mit der Maßgabe, hey, ihr müsst das und das tun, dann könnt ihr ihn noch verwenden.
Einmal gegen halt den Föhn halten und dann...
Genau, sowas. Also wirklich, wir machen es uns da wirklich, wirklich nicht so einfach, dass da irgendwas weggeschmissen wird. Das ist ein Arsch voll Arbeit, der dahinter ist, aber am Ende des Tages ist es halt wieder das Richtige zu tun. Weil irgendwo sind Menschen, die halt da noch einen Zweck davon haben, von dem Produkt. Und sagen, boah, ich bin dankbar, dass es das noch gibt und dass ich damit noch was machen kann. Also, und wenn es natürlich gar nicht mehr geht, wie dass es halt einfach wirklich keinen Zweck mehr erfüllt und nicht mehr geht, ja, dann müssen auch wir es wegschmeißen. Aber das ist wirklich, wirklich die Ausnahme. Ich kann mich so an ein Produkt erinnern, das war noch, wo wir Food hatten, das waren, Hefewürfel. Aber weißt du warum? Weil die Hefe einfach nicht mehr aufgegangen ist. Und dann hilft dir halt auch Hefewürfel nicht mehr, weil dann kannst du da noch irgendwo reinschmeißen, dann kannst du sagen, da war Hefe drin und die ist nicht aufgegangen, aber ist irgendwie sinnlos. Das war noch bei dem Food-Produkt, so wo ich mich daran erinnere, weil ich sage, das kann man auch weggeschmissen. Aber ja, ist so mal als das Beispiel, so, das einfach zeigt, das ist wo dann sagen, okay, das müssen wir wegtun, weil es wirklich, wirklich nicht mehr geht. Und wir drehen das auch dann auch im Shop halt auch immer weiter, ne, und versuchen halt auch einen anderen Kanal oder natürlich auch über den Preis das dann wirklich noch zu verkaufen, weil irgendwo wird ein Kunde, Kundin sein, die sagen, hey, ich habe genau das gesucht, habe es aber nicht gekauft, weil es vielleicht zu teuer war und jetzt habe ich da nochmal die Chance bekommen, dieses Produkt zu kaufen.
Chris, du hast jetzt schon viel über Herausforderungen gesprochen, die du hast und auch die Operational Excellence zum Beispiel, das haben ja viele andere Online-Shops auch. Und gibt es da ja irgendwelche speziellen Herausforderungen, die du mit deinem Modell hast, die zum Beispiel andere Online-Shops nicht haben? Also irgendwas, was dich besonders beschäftigt?
Voll. Also mein größter Pain, und ich habe da auch keine Lösung, da kommt wieder, weil ich kein Logistiker-Profi bin, ist halt, wie kann das, also wir könnten halt sehr viel mehr Ware auch noch eine zweite Chance geben, ne? Und, aber wir sind halt ein normaler Händler. Wir befinden uns schon in einem Spannungsfeld. Das muss man auch ganz offen ansprechen. Wir sind kein Marktplatz, wo die Brands alle selber ihre Sachen reinschreiben und dann verschicken sie es direkt, sondern wir kaufen die Ware an. Das heißt, es sind viele Schritte. Es müssen die Produkte zu uns, es müssen die Produktdaten zu uns, Bilder. Das heißt, es sind viele Schritte, die wir wieder machen müssen und dann wahrscheinlich vielleicht auch manchmal nur ein einziges Mal, weil dieses Produkt halt nie wieder so kommen wird. Das heißt, dass ich das dann irgendwie weiterverwenden kann. Das heißt, das muss wirklich hocheffizient irgendwie sein. Wie kriege ich die Stammdaten in den Shop? Und gleichzeitig aber immer mit dem Gedanken, wie mache ich das wertschätzend für die Brands? Weil wir müssen auch da ganz ehrlich sein. Wir verkaufen Ware günstiger von diesen Brands. Ja, wir verkaufen die B-Ware. Aber das ist halt für Brands selber, ja, es ist nicht so eine einfache Entscheidung, sagen, ich gebe das jetzt irgendwie dann weg, sondern sie müssen sich schon immer Gedanken machen, hey, ist es ein wertschätzender Rahmen, in dem das ist? Also gerade auch wieder ein Label hat jetzt aufgehört und hat gesagt, ich will nicht, dass das irgendwo ins Ausland abgedampft wird und nie wieder zu sehen ist von irgendeinem dubiosen Abverkäufer und sowas, sondern ich möchte, dass das irgendwie in wertschätzende Hände geht. Und das ist, glaube ich, dann auch so, wie kann man das alles wertschätzend machen und nicht nur mit der Prozentschleuder überall die Dinger runterramschen, sodass die Brands sich immer noch wertgeschätzt fühlen und sagen so, hey, bei mit Eck und Kanten, da gibt es eine Kundinnenschaft, die wirklich unsere Werte teilt, die vielleicht auch manchmal sich das nicht alles so direkt leisten können wie bei uns. Und da kann ich den Produkten gut eine zweite Chance geben und habe jetzt aber auch nicht den negativen Effekt, dass hier alles billig verschallert wird und dann die Leute von mir nur noch bei euch kaufen, so ungefähr. Und das ist dieses Spannungsfeld zwischen, okay, wie kriege ich das operativ alles dargestellt und gleichzeitig, wie kann es vorne raus, aber halt wertschätzend aussehen gegenüber den Brands, damit die sagen, und aber halt auch ein safer Space. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich gibt es Shopping-Clubs und all das, die in geschlossenen Systemen sind. Genauso wie so ein Pop-up, wo man die Produkte dann halt natürlich nicht im Online-Shop sieht, wie günstig sie sind. Also das ist sowas, in diesem Spannungsfeld bewege ich mich immer wieder.
Und dann gibt es ja auch noch die Kunden. Und die müsst ihr ja dann auch noch in euren Shop bekommen, wenn ihr die Produkte gelistet habt und damit Brands auch eine Partnerschaft gestartet habt und die dann ja eben auch gekauft werden wollen. Und wie bekommt ihr denn dann auch die Kunden in euren Shop rein? Also habt ihr da irgendwelche Kanäle, die gut funktionieren? Wie ist da eure Strategie, eure Kundenakquise-Strategie?
Also erstmal war es so in der Vergangenheit, dass ich mich erstmal nur auf Bestandskundinnengeschäft fokussiert habe. Weil eine große Kundinnenschaft halt eben in Corona ist mit Ecken und Kanten halt einfach so groß gewachsen. Damals halt über Social. Deswegen Instagram-Account ist halt wirklich recht groß mit 74.000 FollowerInnen oder 75.000. Und das ist so eigentlich auch der wichtigste Kanal, wo wir halt viel machen. Das heißt, das Thema Social, aber halt CRM. Also ich investiere hart in das Bestandskunden-Mailing, weil du weißt ja nie, was wir haben. Und wir müssen irgendwie den Kunden den Bescheid geben, dass dieses Produkt von der Marke da ist. Das ist halt bei uns der Unterschied. Und das ist natürlich dann ist halt klassisches Mailing, wie es halt ist, ist halt genau das Passende für uns. Und da habe ich jetzt sehr, sehr viel Zeit investiert. Das heißt, da erreichen wir viele unserer BestandskundInnen. Und dann eben über unser Instagram-Account. Und das ist jetzt, wo wir halt weiter drauf aufbauen, dass wir halt über Social wieder mehr machen, weil wir halt eben, warum bin ich bei euch? Wegen dem, was wir tun. Und darüber müssen wir sprechen und sollten wir sprechen. Das heißt, das sind für mich jetzt aktuelle Hypothese, ist das sozusagen der Neukundinnen-Kanal Number One, weil auch da, wir können halt viel über unser Konzept erzählen, ohne jetzt immer viel auf die anderen Brands zu gehen oder sowas. Weil das muss man dann halt immer schauen und sagen, hey, minus 100 Trilliarden Prozent von der und der Marke, da versuchen wir halt immer ein bisschen vorsichtig zu sein, also versuchen das nicht zu spielen, sondern eben, es gibt die Brands bei uns, das ist unser Konzept, das ist, was wir tun, genau, und das eben über Social und über und dann halt klassische Bestandskundinnen Kontakte. Aber da auch, dass die Kunden bekommen das, was sie brauchen, waren immer, wo sie halt immer gerade sind. Neukundinnen oder haben die schon 100 Mal bei uns gekauft. Sehr viel genauer.
Das ist ja sowieso gerade so ein aktueller Trend, dass Brands mehr auf Bestandskunden irgendwie gehen und da versuchen, eben das meiste rauszuholen. Wir hatten eben vor 3 Folgen hatten wir auch den Johannes Mansbart von Chat Armin. Das ist so ein WhatsApp-Tool-Provider im Podcast. Und ja, WhatsApp ist ja hauptsächlich da, um eben Bestandskunden zu bespielen und CRM zu machen. Und ist das, was ihr auch im Blick habt, also wenn du gerade über Bestandskundenmarketing sprichst, also ist WhatsApp da auch ein Kanal?
Ja. Svenja aus unserem Marketing-Team, die will unbedingt damit starten. Sie will es unbedingt tun, weil sie sagt, boah, ich will es unbedingt probieren, ich will es unbedingt machen. Also von dem her haben wir das auf jeden Fall auf dem Schirm, das zu probieren und da mal zu starten und es zu testen.
Okay, ja, also können wir euch wahrscheinlich auch wärmstens empfehlen, so aus unserer Sicht. Das ist auf jeden Fall eine spannende Möglichkeit und sehr engaging. Und genau, also Bestandskunden und du sagst Neukundenakquise, dann über Instagram viel. Auch wollt ihr das weiterspielen? Und ich denke mal, bei euch ist auch viel Word of Mouth oder Anteil. Also habt ihr das mal mitgemessen?
Genau, das habe ich jetzt halt vergessen. Ja? Das ist halt das auch da wieder. Ne? Ich habe da bisher noch zu wenig Ahnung und Erfahrung. Ich mache alles zum ersten Mal so. Und da ist halt auch wieder das, da fuchse ich mich auch gerade rein, weil Word of Mouth ist halt so, haben wir in dem Pop-Up-Store gemerkt, es ist so eigentlich ein Riesentreiber. Wir machen da so wenig, weil man natürlich gerne eigentlich von uns erzählt. Weil, ich meine, ganz ehrlich, es werden unterschiedlichste Bedürfnisse bei uns Menschen. Ich habe noch ein gutes Gefühl, wenn ich bei uns einkaufe und ich habe noch Geld gespart. Es ist natürlich, viele menschliche Bedürfnisse werden da im Positiven getriggert und deswegen ist es schon so, dass da man gerne auch darüber erzählt eben, wenn man mit Freunden, Freundinnen spricht. Das heißt, im Pop-Up haben wir es gemerkt, da kam dann eine Kundin, kam mit ihrer Freundin, dann mit ihrer Mutter, dann mit ihrer Schwester und hat quasi alle mitgebracht, so nacheinander in den 4 Wochen, wo wir da waren. Und da habe ich gemerkt, und es ist ja auch geil, so ist es ja. In der Umfrage haben wir gemerkt, so von knapp 2000 Kundinnen, dass 95% oder 96% uns weiterempfehlen würden. So. Und wenn du sowas halt, also eine 10 von 10 irgendwie uns gegeben haben und wenn ich halt so einen Score habe, dann muss ich es eigentlich so machen. Ich weiß nur nicht genau wie.
Okay. Ja.
Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie ich das gut sinnvoll an unsere Kundinnen weitergeben kann. Ich habe noch keine Ahnung.
Ja, ich glaube, Test and Learn ist da auf jeden Fall eine gute Strategie. Ja, gehen wir mal ein bisschen weg von eurem Geschäftsmodell auf generell den Markt. Und es gibt ja da auch viele Player. Christine hat es gerade gemeint, sie kauft gern bei Vinted ein. Dann gibt es noch Referred, SalePie, also verschiedene Player mittlerweile im Markt, die sich so das Thema Sustainability als E-Commerce-Shop auf die Fahne geschrieben haben und in dem Feld auch agieren. Wie stehst du zu, sagen wir mal, diesem Marktumfeld? Gibt es da gewisse Player und Modelle, die aus deiner Sicht langfristig am Markt bestehen können? Welche Modellen gibt es da, die meinst?
Also ich glaube, zu den Modellen selber, da bin ich auch zu wenig dahinter, um Ihnen zu sagen, so was jetzt, also auch da wieder, was im Hintergrund passiert. Weil ich glaube, am Ende, und das ist echt, da ich folge dem Christian, der hat früher Momox gegründet und der hat jetzt Staffel, weiß nicht, also Staffel gegründet und ist da unterwegs und der hat einen wunderschönen Post gemacht und das ist einfach, und ich glaube, am Ende ist es das klar, also er sagt, wir haben ein mega geiles Produkt und das ist, wir können mit niedrigen Kosten viel Ware annehmen, verarbeiten und wieder an die Kundinnen bringen und das hocheffizient mit jedem Secondhand-Produkt. Und ich glaube, das ist das Fundament für viele dieser Sachen. Gerade wenn du Secondhand hast, ich meine, dann sind wir doch wieder einfach, weil bei Secondhand, ich meine, da kriegst du Abermassen wie, keine Ahnung, Selfie bekommt ihre Riesensäcke und müssen das ausdifferenzieren und müssen dann da wieder die Produkte irgendwo wieder an den Mann, an die Frau bringen. Und das ist es, glaube ich, so, wo es dann entscheiden wird. Wer kann das halt im Hintergrund wirklich gut darstellen und gleichzeitig findet den richtigen Kanal, wo er die Produkte gut an den Mann, an die Frau bringen kann. Aber eben, glaube ich, das im Hintergrund und das ist auch für mich so ein bisschen Leitsatz und deswegen auch bringe ich wieder zu dem Lager. Ich glaube, das ist auch, wo viel steht und fällt bei uns. Und der Unterschied vielleicht bei uns ist halt auch, wir sind sehr stark als Brand vorne raus sichtbar. Ich meine, was viele der Secondhändler hast, irgendwie Vinted, klar, aber die dann halt auch über eBay oder über andere Marktplätze halt verkaufen, ist auch ein guter Weg. Da musst du halt nicht so sehr krass als Shop auftreten und irgendwie eine Brand aufbauen, sondern da kannst du halt hart Preis ballern. Genau, also ich glaube, das Fundament muss stehen, das müssen die Prozesse und das habe ich gelernt. Und dann vorne raus, glaube ich, gibt es verschiedene Kanäle. Entweder als Brand voll aufzutreten, die da quasi für, weiß ich nicht, so eine viel größere Loyalty schafft oder die halt eben besondere Produktkategorien bekommt und die nur verkaufen kann. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Nischen, die man sich da so vornehmen kann. Und wir versuchen halt jetzt quasi in unserer Nische die Nummer eins zu sein und dieses mit Ecken und Kanten. Das Witzige ist immer, wenn ich über Wettbewerb spreche, dann gibt es eigentlich keinen Wettbewerb zu uns, weil wir sind halt mit Ecken und Kanten und wir sind Unperfect Shop. Also Unperfect Shop ist sogar unsere eigene Brand und so. Dann kann jemand sich Rundungen und Kreise nennen oder wie auch immer. Also, oder halt irgendwie Sustainability Secondhand Shop, I don't know. Aber ist so geil, weil wir halt immer mit Ecken und Kanten einfach sind. Das ist wie so eine eigene Kategorie. Und in der bewegen wir uns halt und bespielen diese Kategorie. Und das macht mir sehr viel Freude auch.
Ja, deswegen fand ich es auch cool, dich einzuladen für den Podcast, weil es gibt natürlich viele Modelle da draußen. Ich verfolge die Momox-Reise auch schon sehr, sehr lange und Staffel auch. Und hoffentlich laden wir auch hier mal den einen oder anderen Founder in den Podcast ein. Aber was ich halt irgendwie so spannend fand jetzt bei eurem Modell, ist, dass ich keinen anderen Shop kenne, der so agiert, der quasi ein Sustainable Retailer ist, könnte man ja, so könnte man es ja in wenigen Worten zusammenfassen. Aber ihr seid ja auch in einer Sache vereint und das ist ja die Welt ein Stückchen besser zu machen und den Product Waste auf ein Minimum zu reduzieren. Und daher ist es meine nächste Frage ist eine Frage, die euch wahrscheinlich alle tagtäglich beschäftigt. Und du kannst jetzt mal deine Ideen und Philosophien einfach rausballern. Wie macht man Nachhaltigkeit bei Konsumenten sexy?
Also ich meine, letztendlich ist es recht einfach. Es ist halt, bei uns steht und fällt halt viel mit den Brands und mit dem Auftritt im Shop. Das ist es halt. Ganz ehrlich, wir merken, wenn wir mega die Brands haben, dann passiert halt da richtig viel. Die Kundinnen interessieren halt einfach Brands, die quasi das kombinieren, die sagen, wow, wir haben einen Auftritt, der ansprechend ist, der schön ist, der gefällt. Aber der im Hintergrund sich halt Gedanken macht, woher kommen die ganzen Sachen. Und ich glaube, das ist es, wir müssen halt so diese Brands schaffen es, das, was schon immer irgendwie galt, irgendwie den Zahn der Zeit, die Emotionen der Menschen zu bewegen, dass ich irgendwo da dazugehören möchte oder eben Emotionen bei mir gefühlt werden und gleichzeitig aber halt hintenrum halt einfach sich Gedanken machen, wie wir es besser und richtig können. Und ich glaube, das ist so diese Kombination einfach aus verschiedenen Facetten und dadurch ist es halt komplexer geworden. Früher hatte ich dieses Thema nicht. Da ging es hauptsächlich um Preis und Qualität natürlich. Das ist so, wo kriege ich die Ware irgendwie zum bestmöglichen Preis, zu einer gewissen Qualität? Weil auch da muss ich mal wieder sagen, es gibt ja viele, viele Brands, die einfach früher sich schon immer Gedanken gemacht haben, ich produziere nur in Deutschland, ich produziere nur in Europa, weil da ein Produzent, eine Produzentin ist, die mega geile Materialien verwendet und so weiter. Das gab es ja schon immer. Und das ist eigentlich unter dem Aspekt ja auch schon nachhaltig. Und die haben sich damals schon viele Gedanken gemacht, ohne sich irgendwie da jetzt das auf die Nase irgendwo drauf zu ballern, sondern sie machen das seit 100 Jahren schon so. Und deswegen ist es, glaube ich, so, wie man sexy macht, es ist zugänglich zu machen, zu demystifizieren. Ich finde auch den Move geil, wie Amp Angel dann sagt, so ganz ehrlich, wir streichen überall Nachhaltigkeit raus. Weil natürlich Fashion per se nicht der nachhaltigste Shit on the planet ist, weil einfach Saison immer wieder was kommt, let's face it halt. Und alle, die dann, das ist immer das Gefährlichste, die am krassesten propagieren, wir sind am nachhaltigsten und sonstiges, das ist einfach Bullshit. Und deswegen ist es so, ich glaube, die einfach ein geiles Produkt machen, wo die Leute anfassen, wo sie sagen, ist schön. Und wenn sie dann dahinter wissen, so geil, das ist auch noch von Menschen gemacht, die sich Gedanken machen, dann hast du gewonnen. Dann hast du es halt geschafft.
Nice. Gute Aussage. Ich hoffe, es hören unter unseren E-Commerce-Fans, WeCommerce-Hörern auch Leute zu, die das vielleicht ein bisschen auf ihr Angebot ummünzen. Und sonst, wir haben ja auch viele Online-Shops in unseren Netzwerken, du wahrscheinlich auch, die jetzt, sag ich mal, nicht wirklich nachhaltig gebrandet sind, vielleicht auch nicht nachhaltig agieren, sondern traditionell sind im Sinne von, ich möchte Ware einkaufen, irgendwo vielleicht beim Hersteller, möchte meine eigene Brand draufklatschen oder kaufe vielleicht von bestehenden Brands und möchte die zu einer größtmöglichen Marge einfach irgendwie an den Mann bringen. Per se ja auch nicht verwerflich, wenn man sagt, meine primäre Motivation als Geschäftsmann ist es einfach, möglichst viel Profit zu machen. Aber aus den Gesprächen, die ich so über die letzten 3 Jahre hatte, hatte ich schon das Gefühl, dass auch unter den Unternehmern so ein bisschen so ein Umdenken stattfindet und schon jeder zumindest auf seine eigene Weise versucht, sein eigenes Handeln ein Stück weit nachhaltiger zu machen. Hast du, also als Privatperson Christian Schuster oder auch als Unternehmer, Vorschläge, Tipps, wie auch traditionelle Online-Shops ein Stück nachhaltiger werden könnten?
Ich glaube nicht wirklich, weil es muss jeder für sich selber einfach wissen. Wirklich, also ich kann auch gar keine Vorgabe geben, wie das jemand zu tun hat oder zu machen hat, sondern am Ende des Tages würde ich einfach sagen, ich bin Unternehmer, ich habe einen Online-Shop, ich sehe die Milliarden an Kartonagen, die da bei mir reingehen, die bei Retouren ich wegschmeißen muss, weil ich den Karton nicht mehr verwenden kann. Wie kann ich eine Lösung dafür finden, dass ich weniger Kartonagen einfach immer wegschmeißen muss? Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass ein Karton einmal kurz quer durch Europa kommt, um wieder zurückzukommen, um dann einfach weggeschmissen zu werden, wie kann ich mir Gedanken machen? Oh wow, dieses Produkt ging jetzt schon 10-mal rein und kam wieder raus, weil es einfach scheiße ist und niemand es haben will. Wir haben CO2 en masse in die Luft geblasen, weil DHL 100 Trilliarden Kilometer fahren musste. Ich 10-mal neu verpacken, wieder zurückverpacken, Klebeband drauf und es wurde 10-mal weggeschmissen. Vielleicht macht es halt auch keinen Sinn. Und dann kann ich mir vielleicht mal überlegen, wie kann es anders gehen? Und ich glaube, das ist es so, keine Ahnung, das sind einfach so Menschen, einfach gesunder Menschenverstand, sich zu überlegen, wie kann es irgendwie besser gehen und anders gehen?
Also jeder sollte einfach auf seine eigene Supply Chain gucken, auf seine Operations und gucken, wo man an der einen oder anderen Stelle vielleicht schrauben kann. Ich meine, es sind ja jetzt auch nicht alle 7 Jahre alt, denen man irgendwie erklären muss, was verursacht Emissionen und was sind vielleicht Inhaltsstoffe, die in Produkte nicht reingehören? Also jeder sich an die eigene Nase fassen und ein bisschen Eigenverantwortung übernehmen.
Ja, voll, weil letztendlich einen ja quasi all diese Leute, die Unternehmer, UnternehmerInnen sind, das Gleiche. So, erstmal haben wir so irgendwo, warum auch immer, diesen brutalen Drive, irgendwas zu machen, ja, und schmeißen uns da rein. Und dann ist ja sowieso die ganze Zeit nur noch Herausforderung lösen. Also ist so das Mindset ja so tief in uns drinnen, das die ganze Zeit so zu machen. Und man kann halt vielleicht mal gucken, aha, welche Herausforderungen gibt es denn noch, über die sich vielleicht niemand so Gedanken macht. Weil wir denken natürlich immer über die gleiche Scheiße nach. Wie kann ich mehr Kundinnen über Marketing irgendwie reinholen? Ja? Wie kann ich die Kosten im Lager reduzieren? Das ist immer das Gleiche. Wie kann ich vorne mehr Geld machen? Wie kann ich hintenrum weniger Kosten haben? Aber es gibt halt irgendwie noch eine andere Ebene, die halt einfach dann nochmal so ist, und was macht eigentlich Sinn? Und was wäre eigentlich wünschenswert? Und was ist vielleicht auch was Schönes, was uns guttun würde als Menschen, als Welt? Und ich meine, das geht dann los, was ich für Mitarbeitende tue, was ich sozusagen einmal eher auf der Gefühlsebene mache und auf den Bedürfnissen der Menschen, mit denen ich tagtäglich Zeit verbringe, bis hin zu aber halt auch, was kann ich quasi mit den Produkten machen. Also es gibt so viele Ebenen, glaube ich, die man sich da anschauen kann und wir haben das halt alle in uns. Ich glaube, was am Ende halt immer dann alle irgendwie so treibt, ist entweder ich will mehr Geld machen, was wir alle irgendwie immer brauchen, leider. Und das ist wirklich so ein Thema, wo ich mich auch immer wieder dran überlege, wie viel leider dieses, wo wir müssen, ich will und muss mehr Geld machen, halt leider uns auch nicht die Zeit und den Raum gibt, diese anderen Themen zu machen, weil wir Angst haben, dass das Nebensächlichkeiten sind, die dann dazu führen, dass wir weniger Geld verdienen und vielleicht es nicht mehr so machen können, wie wir wollen. Und ich glaube, da ist einfach ganz viel Angst auch dabei. Und ich kann das verstehen, weil die habe ich auch immer wieder mal, wenn es nicht so läuft. Und die hatte ich auch viel, als wir da unten waren und Lager einfach Ware einfach rumlag und da ging es nicht mehr viel um Nachhaltigkeit, sondern ich hatte Paletten im Wert von 80.000 Euro unten stehen und die kamen nicht in den Shop rein. Aber ich musste diese Rechnungen bezahlen.
Ja.
Ja. dann habe ich auch nicht mehr viel Zeit gehabt, mich über Nachhaltigkeitsanstrengungen zu machen, sondern einfach nur, wie bekomme ich diese Ware in diesen Shop, dass die Menschen diese Ware kaufen können.
Ja.
Und das ist halt so ein dauernder Spagat, in dem wir uns bewegen. Und der ist anstrengend. Das kann ich verstehen auch.
Das finde ich ein schönes Schlusswort, ein sehr ehrliches Schlusswort. Sollte sich ja auch keiner forciert fühlen, Geschäftsentscheidungen zu treffen, die dann vielleicht zum Beispiel dem Profitgedanken komplett entgegenstehen, aber dass sich jeder ein bisschen an die eigene Nase fasst, sich diesen Ängsten auch stellt und sagt, wie kann ich es vielleicht trotzdem hinbekommen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allen Dingen nach portugiesischer Zeit um 8 Uhr morgens, nicht zur entspannten 9 Uhr morgens Zeit in Deutschland. Es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt über mit Ecken und Kanten, aber auch allgemein irgendwie eine schöne Sichtweise auf Nachhaltigkeit im E-Commerce. Wie kann es gehen? Danke dir für deine Zeit, Chris.
Vielen lieben Dank, Christina. Vielen lieben Dank, Max. Danke, dass ich dabei sein
durfte. Danke auch von meiner Seite.
Checkout. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original Podcast, produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.